Hallo, Herr Ross.
Grüß Gott, weil ich aus Bayern komme.
Was sagen Sie denn, Herr Ross? Ist das jetzt der Durchbruch gewesen, also die Erdumrundung mit einem durch Solarenergie betriebenen Flugzeug? Und hat Lufthansa vielleicht schon erste Maschinen angefragt?
Nein, da muss man etwas korrigieren. Die solarbetriebene Luftfahrt wird es so nicht geben, weil die Energie, die in den Sonnenstrahlen drin ist, pro Quadratmeter Solarfläche viel zu gering und die Wirkungsgrade der Solarzellen immer noch extrem niedrig sind, so 20-25%, dass man damit einen normalen zivilen Luftverkehr nicht betreiben kann. Was aber kommt bei den großen Firmen wie Boeing und Airbus mit einer Zeitverzögerung von 10 Jahren, haben die jetzt aber auch gemerkt, dass das Fliegen mit elektrischen Antrieben eine Zukunft hat. Und wo die ersten Flugzeuge mit Elektroantrieben fliegen, das ist im Kleinflugzeugbau und im Leichtflugzeugbau.
Aber das heißt ja dann, die haben dann wahnsinnig große Batterien, oder? Oder wahnsinnig leistungsfähige Batterien?
Nein, man muss es anders sagen, weil es die kleinen, leichten, leistungsstarken Batterien noch nicht gibt, haben sie alle noch eine Flugzeit, wie bei den Autos auch, die nicht immer befriedigend sind. Aber es gibt heute schon Flugzeuge, zum Beispiel Zweisitzer, die für die Schulung so ausgerüstet sind, dass man eine Stunde mit einem Flugschüler üben kann. Dann landet man auf dem Heimatflugplatz, nimmt die Batterien raus, steckt eine neue Batterie rein und kann mit dem neuen Schüler erneut starten.
Jetzt hört sich das ja so an, als würden Sie fast so eine Lanze brechen, eher für die elektronisch betriebenen Flugzeuge. Jetzt haben Sie aber an den solarbetriebenen Flugzeugen ja so lange mitgearbeitet oder rumgetüftelt. Ist das eine Kombination oder?
Nein, man muss eigentlich Folgendes sagen. Wenn Sie elektrisch fliegen wollen und elektrisch um die Welt fliegen wollen, dann bräuchten Sie auch solche Energien, die wir heute nicht haben.
Das heißt?
Das heißt, leistungsstarke Batterien, die leicht sind und klein sind, die haben wir nicht. Also müssen wir in der Luft auftanken. Und da gibt's keine Hochspannungsleitung wie bei der Eisenbahn und der Straßenbahn, wo man sich reinhängen kann, sondern gibt's nur die Sonnenenergie. Also muss man die Batterien, die man an Bord hat, aufladen über die Sonne.
Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie dieses Flugzeug, wie man sich das vorstellen muss? Weil ich habe mir verschiedene Bilder angeschaut und habe festgestellt, dass dieser Solar Impulse 2 zwar schon dem normalen Flugzeug, was wir alle so kennen, schon näher kommt, dass aber viele Vorgängermodelle auch ganz verrückte Formen hatten. Also da waren die Flügel, waren so quasi U-förmig geformt und komplett durchtapeziert mit Solarzellen. Was sind so die großen Unterschiede rein optisch, aber dann vielleicht auch was das Innenleben angeht des Flugzeugs?
Also das Wichtige, was man zunächst mal verstehen muss, ist, die Solarzellen liefern wenig Energie. Das heißt, mit wenig Energie, so wie beim Autofahren auch, wenn ich einen kleinen Motor habe, kann ich auch nur langsam fahren. Das heißt, ich kann mit einem solargetriebenen Flugzeug auch nur langsam fliegen. Wenn ich langsam fliegen will, brauche ich eine große Fläche. Sonst kriege ich den Auftrieb bei den langsamen Geschwindigkeiten nicht her. Und das Gute ist, wenn ich eine große Flügelfläche brauche, um langsam zu fliegen, habe ich auch etwas Platz, um die vielen Solarzellen unterzubringen. Das heißt, das Solarflugzeug, mit dem wir um die Erde geflogen sind, hatte ein Gewicht von etwa 2,5 Tonnen. Das ist ein guter Mittelklassewagen und hatte aber eine Flügelfläche von 250 Quadratmeter.
Das heißt, da waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute an Bord, richtig?
Es ist ein Einsitzer gewesen und das ist auch eine Voraussetzung. Wenn man einen Zweisitzer macht, dann wäre der Zweisitzer gleich mal mindestens noch eine 0,5 Tonne schwerer gewesen und dann noch größer geworden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man mit einem Einsitzer alleine vielleicht 7 Tage über den Pazifik fliegen möchte. Das ist nicht nur eine technische Herausforderung für alle Systeme. Es ist eine Herausforderung für die Wettervorhersage über 7 Tage entlang der ganzen Strecke, nicht nur am Startort und auch am Landeort, sondern ist eine Herausforderung für die physische Leistungsfähigkeit des Piloten,
ja,
der ja immer bereit sein muss, das Flugzeug in einer kritischen Situation selber zu übernehmen und eine Lösung für vielleicht technische oder Wetterprobleme herbeizuführen.
Gibt es dann auch sowas wie ein Autopilot?
Es gibt so etwas wie ein Autopilot, aber das haben Sie ganz richtig formuliert, so etwas wie. Ein Autopilot bedeutet, dass die Steuerflächen des Flugzeuges irgendwie angetrieben werden müssen. Wir brauchen aber die Energie, die wir sammeln, zum Fliegen. Und deswegen, wenn wir einen normalen Autopiloten hätten, der hätte zu viel Strom verbraucht. Also der Pilot musste steuern und wir haben das Flugzeug so ausgelegt, dass es stabil fliegen konnte bei, ich sag mal, annehmbaren und ruhigen Wetterverhältnissen. Aber es konnte die Richtung halten und es konnte auch die Lage im Raum halten. Die wurde überwacht und gesteuert in einem Duplex-System und mit einem dritten System. Das hat die beiden überwacht. Und wenn eines ausgefallen ist, hat es ein Warnsignal gegeben und der Pilot musste innerhalb von 8 Sekunden zum Beispiel aus dem Schlaf das Flugzeug wieder im Griff haben.
Was ist denn für Sie ganz persönlich? Sie sind ja mittlerweile berentet. Sie wurden trotzdem für 12 Jahre nochmal zu diesem Projektteam, sag ich mal, der Solarimpuls 2 dazugerufen. Was hat für Sie den Reiz ausgemacht? Warum haben Sie das gemacht und gesagt nicht, ach, ich lehne mich hier lieber zurück und lese ein gutes Buch?
Mein Nachfolger in der Firma Airbus war ein Schweizer. Und der hat gesagt, du, da gibt es ein Projekt, du hast doch nichts zu tun, geh doch mal hin, sprich mal mit denen. Und das haben wir dann sogar gemeinsam gemacht. Und es war eine Firma, die zunächst mal aus 3, 4, 5 Leuten bestand, von denen kaum einer was vom Flugzeugbau verstand. Einer war sehr gut, der dabei war, der eigentlich die Grundlagen dort schon mal gut gelegt hatte. Und der ist auch bis zum Schluss dabei geblieben. Und ich habe jetzt in dem Rentenalter habe ich nicht 5 Tage oder 7 Tage, wie viele gearbeitet haben, 8 Stunden am Tag dort gearbeitet, sondern ich war Berater und habe Personal besorgt. Ich habe Beziehungen geknüpft zu anderen Institutionen, die mitbeteiligt waren an der Entwicklung, auch zum Beispiel die DLR oder das DLR in Deutschland. Ich habe Beziehungen zur NASA geknüpft und den Cheftestpilot der NASA als nach später für den Flugbetrieb als Berater mit hinzugeholt. Aber ich konnte mir meine Beiträge ein bisschen aussuchen und das war in meinem Alter richtig.
Und wie geht's jetzt weiter? Also bleiben Sie jetzt weiter? Also wird die Solarimpuls 2 jetzt noch weiterentwickelt? Also wird noch verbessert, was bisher noch nicht so gut funktioniert? Und bleiben Sie dann auch noch dabei oder machen das jetzt andere?
Also die Situation ist so, dass das Flugzeug aus Abu Dhabi zurück in die Schweiz überführt wurde, wieder mit einem Jumbo und in einem Hangar in Dübendorf gelagert ist. Und ich bin sicher, dass das Flugzeug irgendwann in einem Museum landet. Es ist nur die Frage, ob die Besitzer, die rechtlichen Besitzer, dafür auch etwas Geld bekommen dafür.
Bisher hat das Projekt ja, glaube ich, sich auf jeden Fall nicht über mangelnde Finanzierung beschweren können. Ich glaube, ne, mit 100 Millionen war es ausgestattet ungefähr.
Das hätte nicht gereicht.
Oha.
Interessant auch zu wissen, dass die beiden Big Bosse, Bertrand Piccard als Ideengeber für dieses Vorhaben und André Borschberg sich die Arbeit und die Führung des Programmes so aufgeteilt haben, dass Bertrand Piccard für die Sponsoren und für die finanzielle Geldbeschaffung sozusagen verantwortlich war und fürs Marketing damit auch und dass André Borschberg als Wirtschaftsingenieur die Programmleitung übernommen hat. Beide gehen jetzt ein bisschen getrennte Wege. André Borschberg ist an der Umrüstung eines Aerobatic-Flugzeuges beteiligt, was mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Und Bertrand Piccard hat eine Solar Impulse Foundation gegründet, deren Ziel es ist, innerhalb von 2 Jahren bis Ende 2018 1000 gute Ideen zu finden und zu sammeln, mit denen man Energie spart und die bei der Herstellung und Energiegewinnung von sauberen Energien eingesetzt werden können. Und das ist sozusagen sein Schwerpunkt jetzt. Aber das eigentliche Solarimpulsprogramm ist abgeschlossen.
Und das, nachdem es vor einem Jahr das erste Mal einmal komplett um die Welt geflogen ist, die Solarimpuls 2. Ob Solarflugzeuge bald Standard sind und wie die Solarimpuls funktioniert, darüber habe ich mit einem ihrer Konstrukteure und Mitdenker und Vorantreiber gesprochen, Hannes Ross. Vielen Dank, Herr Ross, für den Besuch.
Gerne, ich bedanke mich.